Hörverlag Serials.
Und du forschst in dieser Richtung, weil du glaubst, dass deine Freundin Yumiko Rabbits gespielt hat.
Sie hat seltsame Männer in Grau gesehen, die ihr folgten.
Was wollte sie von ihnen wissen?
Sie hat gefragt, wie viele Stufen es zum Licht sind.
Was weißt du über die Chaos-Theorie?
Die Straßen waren rot und schwarz vor Blut.
Das klingt sehr poetisch. Wo sind sie gerade?
Letztendlich kommt es weder auf das Geld noch auf das Ziel an, sondern auf die Inspiration.
Gehen wir trotzdem miteinander ins Bett?
Ich denke nicht.
Sie hat geglaubt, dass Hazel Emily Masterson umgebracht hat.
Später, vielleicht.
Okay, ich komme darauf zurück. Das will ich wirklich wissen. Zum ersten Mal habe ich vor etwa einem Monat von dem Spiel gehört. Kurz nachdem meine beste Freundin Yumiko Takata verschwand. Bei Erwachsenen gibt es leider keine landesweite Vermisstenmeldung in den Medien. Nur bei Kindern. Die Polizei hat uns erklärt, dass Yumiko es sicher nur irgendwo krachen lässt und sich mit ein paar Typen vergnügt. Das haben sie tatsächlich so gesagt. Ein Detective hat so getan, als hätte er soeben den Fall gelöst und behauptet, dass sie gegen ihre Familie und die hohen Erwartungen in ihrer Kultur rebelliert. Seiner Meinung nach hat sie sich abgesetzt, um sich selbst zu verwirklichen. Yumiko ist Tochter japanischer Einwanderer und in Seattle geboren. Ihre Eltern stammen aus Tokio und kamen kurz nach ihrer Hochzeit in die USA. Sie verlangten von ihrer Tochter keine Bestnoten in der Schule oder dass sie sowas wie Jura oder Medizin studiert. Sie wollten nur, dass ihre Tochter glücklich ist. Yumiko hat dann zwar tatsächlich ein Jurastudium begonnen, aber nur 6 Wochen durchgehalten. Davor hat sie ein Jahr im Ausland gelebt und ein paar Monate im Silicon Valley, wo sie eine App entwickelt hat. Sie hat es gehasst. Schließlich zog sie nach Seattle zurück und hat mit mir zusammen Journalismus studiert. Wir sind zusammen aufgewachsen und beste Freundinnen, seit wir 5 waren. Sie ist so klug, talentiert und wunderschön. Und ich vermisse sie furchtbar. Die ganze Zeit. Ich habe diesen Podcast gestartet, weil ich herausfinden will, was mit meiner Freundin passiert ist.
Hörverlag Serials und Public Radio Alliance präsentieren euch Rabbits. Ich bin Carly Parker. Bleibt dran. This man's name to take you back to inventive genius.
Okay, also, bevor ich hier einen auf Privatdetektivin mache, muss ich euch noch ein paar Hintergrundinformationen zu dieser Geschichte liefern. Genauer gesagt, ich erzähle euch etwas über eine sehr eigentümliche Welt. Ein ARG, oder Alternate Reality Game, lässt sich in etwa mit Spiel mit wechselnden Realitäten übersetzen und ist laut Wikipedia ein auf verschiedene Medien zurückgreifendes Spiel, bei dem die Grenze zwischen fiktiven Ereignissen und realen Erlebnissen bewusst verwischt wird. Die Spieler greifen auf verschiedene Quellen im Internet zurück, wobei es nicht selten geschieht, dass die Ereignisse in der Spielewelt bis hinaus in die reale Welt der Spieler hineinreichen und die Spieler so zu gemeinschaftlichem Handeln bewegen. Die Geschichte eines ARGs kann dabei durch eine Vielzahl verschiedener Medien vorangetrieben werden. Diese Spiele zeichnen sich oft durch virale Marketingaktivitäten aus, die die geschaffene Welt durch real existierende IPs oder Intellectual Properties, also geistiges Eigentum wie Filme oder Videospiele, erweitern, um die User mit zusätzlichem Content zu versorgen. Die beliebten ARGs I Love Bees und The Beast wurden zum Beispiel entwickelt, um das Computerspiel Halo bzw. den Film AI, Künstliche Intelligenz, zu promoten. Diese Art des Erzählens ist nicht neu. Schon John Foltz hat sich in seinem Roman Der Magus dieser Technik bedient. Ebenso Samuel R. Delaney in seinem Science-Fiction-Roman Triton, ganz zu schweigen von diversen Abenteuerbüchern. Mit den Beatles verbindet man die bekannte Verschwörungstheorie Paul ist tot. Ihr wisst schon, dass Paul McCartney nach einem Unfall angeblich durch einen Doppelgänger ersetzt wurde. Außerdem gibt es natürlich die beliebten Rollenspiele wie Dungeons & Dragons oder die modernen Computerspiel-Äquivalente wie Skyrim, Dragon Age, Mass Effect und viele andere mehr. Die beeindruckende Geschichte der ARGs reicht von Orson Welles' berühmten Hörspiel War of the Worlds über The Last Broadcast und das Blair Witch Project bis zum Crash der fiktiven Oceanic 815-Maschine. Die Vorstellung, dass diese Horrorgeschichten oder Verschwörungen real sein könnten, ist aufregend und beängstigend zugleich. Oder bietet uns, wenn wir uns darauf einlassen, zumindest einige aufregende Momente, in denen die Grenzen zwischen der echten Welt und dem Spiel verschwimmen. Die ARGs The Lost Experience und Find 815 haben beide die sehr erfolgreiche Fernsehserie Lost promoted. Durch sie konnten die Zuschauer ein Gefühl für die fiktionale Welt bekommen und begeistert mitverfolgen, wie die Charaktere der Serie mit dem echten Leben interagierten oder zumindest mit dem Internet des echten Lebens. Jetzt kennt ihr die allgemeine Definition von ARGs. Doch was, wenn es da noch etwas anderes gäbe? Zum Beispiel ein völlig anderes Spiel, geheimnisvoller, düsterer, gefährlicher, das nicht an einen Film, eine Serie oder ein Computerspiel gebunden ist. Was, wenn es da etwas gäbe, das seit Jahrhunderten in verschiedenen Varianten existiert? Ein Spiel mit einer anderen Realität, das diesen Begriff schon umgesetzt hat, bevor er überhaupt existierte. Doch wenn so ein altes, weltumspannendes Spiel seit Jahrhunderten, vielleicht sogar Jahrtausenden existiert, warum wissen dann nicht mehr Menschen davon? Die Antwort auf diese Frage ist wahrscheinlich das Beängstigendste an der ganzen Sache. Denn wie lässt sich die Existenz eines solchen Spiels geheim halten? Aber ich greife voraus und springe hin und her, bitte entschuldigt. Das hier ist etwas kompliziert und man kann leicht durcheinander kommen. Ich erkläre euch noch, warum ich irgendwann nicht mehr darauf vertraut habe, dass die Polizei den Fall löst und lieber selbst nachgeforscht habe. Mir war der Verdacht gekommen, dass meine Freundin Yumiko an einem einzigartigen Alternate Reality Game teilnahm. Doch dieses Spiel war besonders, speziell. Yumiko schien da in etwas verwickelt zu sein. Tja, nur was? Das Spiel hat keinen offiziellen Namen. Es ist eine krude Mischung aus Geheimgesellschaft und Verschwörungstheorie. Kurz gesagt, Yumiko hat etwas gespielt, das sie und die anderen Teilnehmer 9 nennen. Einfach nur 9. Geschrieben in römischen Zahlen. IX. 9 deshalb, weil es die 9. Runde der modernen Ausgabe eines uralten Spiels ist, das es in wechselnden Varianten schon seit sehr langer Zeit gibt. Ein Spiel, bei dem es nicht darum geht, vorab Zugänge zu einem Game zu bekommen oder besondere Cheatcodes oder spezielles Bonusmaterial der Lieblingsfernsehserie. Bei diesem Spiel geht es um viel mehr. Wenn man den etwas unheilvolleren Gerüchten glauben möchte, dann kann es auch im echten Leben richtig gefährlich werden. Geradezu tödlich. Manche gehen davon aus, dass das Spiel seit Jahrhunderten gespielt wird, glauben an die Existenz von Beweisen, die bis in die Antike zurückreichen. Doch auch wenn man über den antiken Ursprung des Spiels diskutieren kann, stimmt mir jeder zu, mit dem ich gesprochen habe, dass die moderne Ausgabe ihren Anfang mit 1 genommen hat. 1 begann etwa 1959. Ähnlich wie die frühzeitlichen Varianten, die man einfach nur das Spiel nennt,
trägt auch die moderne Ausgabe offiziell keinen Namen. Spieler von 1 führten schon bald einen inoffiziellen Namen ein, der seither fest mit der Welt des Spiels verknüpft ist. Ein Name, der seit der Entdeckung von 1 1959 benutzt wird, ebenso wie für die nachfolgenden Runden. Ein Name, den man auf der Rückseite alter Ausleihkarten aus der Bibliothek in Leeds finden kann oder den sich 2 Spieler in einer verlassenen U-Bahn-Station zuflüstern, tief unter den Straßen von New York City. Rabbids. Von der ersten modernen Ausgabe des Spiels 1959 an haben die Spieler untereinander den Namen Rabbids weitergegeben und geheim gehalten. Rabbids. Die derzeitige Runde, 9, wurde nach dem Ende von 8 im Jahr 2007 begonnen. Wahrscheinlich irgendwann im Zeitraum bis Juni 2016. Die Spieler hatten seit Beendigung von 8 darauf gewartet, im Netz nach Hinweisen gesucht, im Deep Web oder sogar im Darknet und natürlich auch in der realen Welt. Bis jetzt hat noch niemand herausgefunden, wann und womit 9 genau angefangen hat, wann der sogenannte Inception Point war. Doch so ziemlich jeder geht davon aus, dass das Spiel läuft. Der Abend, an dem Yumiko verschwand, war wie jeder andere auch. Es war bedeckt und regnerisch und definitiv kein Wetter für einen Spaziergang. Yumiko hatte die Tür ihres Apartments weit offen stehen lassen, sodass ihr Computer und andere Wertgegenstände gut sichtbar waren. Ich habe jeden Tag mit der Polizei telefoniert, bis sie meine Anrufe nicht mehr angenommen haben. Danach saß ich jeden Tag auf dem Polizeirevier, bis mich jemand bemerkte und mir entweder ein Update zu Yumiko gab oder mich nach Hause schickte. Ich habe die Beamten in den Wahnsinn getrieben, bis mir klar wurde, dass sie auch nichts dafür konnten. Sie hatten einfach nicht genügend Hinweise, denen sie nachgehen konnten. Yumikos Freunde und Familie wussten auch nicht, wo sie sich aufhalten könnte. Und auch wenn sie im Laufe der Jahre diverse Beziehungen hatte, war sie zur Zeit ihres Verschwindens Single. Sie hat sich sogar als überzeugten Single bezeichnet und wollte erst ein Buch fertig schreiben, das sie bald abgeben musste, bevor sie sich wieder auf jemanden einließ. Ich werde euch noch mehr über Yumiko und ihre Familie erzählen, aber zuerst bekommt ihr noch ein paar Hintergrundinformationen zu Rabbids. Man geht davon aus, dass relativ wenig Spieler involviert sind, aber sie kommen aus der ganzen Welt. Angeblich gibt es eine Handvoll Specs. Die begleiten als Zuschauer das Geschehen, versuchen Zugangspunkte zu lokalisieren und jubeln den Lieblingsspielern zu oder wetten auf sie. In tief im Deep Web versteckten, nur für Mitglieder zugänglichen Foren. Wenn also Spieler und Zuschauer aus der ganzen Welt teilnehmen, sollte man doch meinen, dass es viel mehr Informationen zu Rabbids gibt. Sei es online, in Büchern oder als Referenzen in der Popkultur, oder? Tatsächlich weiß man so gut wie nichts. Denn nach Spielende werden alle Hinweise auf die gerade beendete Runde gelöscht. Acht hat quasi gar keine Spuren hinterlassen. Die Runde von Rabbids, die offenbar 2007 beendet wurde. Zu Rabbids generell gibt es so gut wie keine Informationen. Vielleicht ändert sich jetzt bei 9 etwas, da sich das moderne Informationszeitalter weiterentwickelt hat. Man kann sich kaum vorstellen, dass eine Organisation, egal wie mächtig oder gut vernetzt sie ist, etwas so Aufsehenerregendes wie Rabbids heutzutage aus dem Internet heraushält. Um euch Rabbids etwas besser zu erklären, spiele ich euch jetzt eine Aufnahme vor, die unter den Teilnehmern weit verbreitet ist. Das sogenannte Prescott Competition Manifesto oder kurz PCM. Dr. Abigail Prescott hat angeblich sowohl unter Robert Wilson, einem Professor an der Universität Stanford, dessen Forschungsgebiet die Verbindung von Spieltheorie und Wirtschaft ist, als auch dem Quantenphysiker Ronald E. Mayers gearbeitet. Darüber hinaus ist quasi nichts über Prescott bekannt.
Rabbits Spieler gehen im Allgemeinen davon aus, dass Abigail Prescott ein Pseudonym ist. Ich habe ewig gebraucht, um eine Kopie der mysteriösen Aufnahme zu bekommen. Falls das Prescott Competition Manifesto doch einmal auf einer File-Sharing-Seite auftaucht, wird es schneller wieder entfernt, als große Musik- und Filmkonzerne ihre urheberrechtsgeschützten Werke aus dem Netz nehmen. Ich bin wirklich kein Hacker, aber ich kenne mich mit dem Tor-Browser aus, mit dem man anonym online gehen kann. Diese Audiodatei aus dem PCM habe ich im Darknet gefunden. Es ist nicht viel, aber angeblich die beste Informationsquelle zu dem Spiel. Hier kommt der Mitschnitt.
Passt zu der variablen Natur der Teilnahme. Das Level an Verschwiegenheit ist besorgniserregend, ebenso wie die Zahl der Mitspieler. Vom Ausgangspunkt bis zum ersten Zielpunkt herrscht Chaos. Kein Algorithmus kann hier eine Logik erkennen. Etwas in uns allen will herausfinden, was hinter den Kulissen geschieht, was funktioniert und alle Elemente zusammenhält. Ich habe gehört, wie jemand den Unterbau des Spiels metaphorisch als eine Art gelartige Flüssigkeit beschrieben hat, wie das Zytoplasma oder Protoplasma einer Zelle, gleichzeitig aber auch wie ein Muskelstrang aus Gedanken, eine Schicht aus Wellen. Doch die meisten glauben, dass diese Beschreibungen etwas begreiflich machen wollen, das nicht... Lange Zeit hatte es geruht. Bis 1959 die ersten Hinweise auftauchten. Ein Eintrag in der Washington Post, ein Brief an den Herausgeber sowie der Text eines Songs von den Everly Brothers. Zusammengenommen war das der erste Hinweis, dass das Spiel zurückgekehrt war. Eine Studentin in Oxford hat alles entschlüsselt und ihren Professor in Cambridge eingeweiht. In diesem Kontext hat man den Namen Rabbits zum ersten Mal verwendet, mit Bezug auf einen Stempel, der 1959 auf einem Hinweis an der Wand eines Waschsalons in Seattle aufgetaucht ist. Das Bild zeigte ein Kaninchen. Rabbits war nicht der Name dieser spezifischen Spielrunde, ebenso wenig wie es der Name des aktuellen Durchgangs ist, den wir 8 nennen. Soweit wir es beurteilen können, haben die Spielrunden an sich, zumindest in dieser modernen Ausführung, keine Namen. Sie werden von den Spielern durchnummeriert. Das hier ist Nummer 8. Das moderne Spiel wurde bisher 7-mal gespielt. Die Gewinner der ersten 7 Runden sind der Reihe nach im Circle aufgelistet. Die Anzahl der modernen Spielrunden scheint zu stimmen, auch wenn es geteilte Meinungen zu möglichen Gewinnen gibt und wo und wann jede Runde ihren Anfang hat. Man diskutiert lebhaft, ob Kalifornien schon Geld hatte, bevor er 6 gewann. Ist das Spiel etwa ein Rekrutierungsinstrument für die CIA oder den MI6? Das ist das am meisten verbreitete Gerücht, wenn über das Ende von Rabbits gesprochen wird. Aber genau weiß es niemand. Keinem ist es bisher gelungen, die wahre Identität der bisherigen Gewinner... 3 Dinge wissen wir jedoch sicher. Das Spiel läuft seit... Wir wissen nicht, seit wie vielen Jahrhunderten schon oder wie die Versionen vor 1959 ausgesehen haben. Das hier ist die 8. Runde der modernen Ausgabe. Und seit damals nennt man das Spiel Rabbits. Auch darum ranken sich Gerüchte. Man munkelt, dass Spieler zu Tode gekommen oder verrückt geworden sind. Das komplexe Netz aus Verschwörung und Geheimhaltung um das Spiel hat allerdings im Lauf der Jahre dazu geführt, dass sich quasi keine Informationen oder Aussagen von Spielern dazu finden lassen. Der Mangel an Informationen zu dem Spiel und seinen Teilnehmern vergrößert nur die Faszination, die von Rabbits ausgeht. Wir sollten gewarnt werden. Wir haben Grund zu der Annahme, dass die Berichte von sowohl physischen als auch psychischen Risiken nur lückenhaft dokumentiert sind. Und es gibt einige Richtlinien oder Regeln, die damals 1959 in Seattle angeblich in dem Waschsalon angeheftet wurden. Über einem Stempelbild eines Kaninchens stand in Großbuchstaben Manifest. Die Regeln waren nicht durchnummeriert, sondern nur aufgelistet. Sie lauteten wie folgt: Wer spielt, der schweigt. Finde die Tür, die Pforte, die Brunnen und Orte. Wer spielt, der schweigt. Tritt durch die Tore von Leben und Hölle. Wer spielt, der schweigt. Die Wächter sind wachsam und allzeit zur Stelle. Wer spielt, der schweigt. Für alle Zeit.
Tja, sehr viel mysteriöser kann es eigentlich kaum werden. Aber wartet erst mal ab, was ich euch noch zu erzählen habe. Hinter den Kulissen des Spiels ist nämlich noch eine andere Kraft am Werk. Die Wächter. Eine angeblich tödliche Gruppe von Aufpassern. Ein Spruch, den man irgendwann um 1995 herum mit roter Farbe an eine Mauer in Istanbul gesprüht hat, zeigt die Gefahr sehr deutlich. Der Wächter Aug soll dich nicht sehen und du darfst keinen Bund eingehen. Denn wirst du erst im Spiel erkannt, ist deine Welt zum Tod verdammt. Dramatisch, ich weiß. Man hat noch einen weiteren Hinweis auf die Wächter gefunden. Auf der Rückseite einer Dewey-Dezimalkarte. Die stammte aus einem alten Satz Schubkästen von einem Bibliothekszettelkatalog, den jemand in einem Trödelladen in Schottland gekauft hatte. Diese Beschreibung war kurz und gehörte offensichtlich zu einem Spielhinweis aus Runde 7. Du wirst die Wächter nur einmal sehen. Du wirst sie sehen, wenn du jemandem von dem Spiel erzählst. Du wirst sie sehen, wenn du den Geist des Spiels hintergehst. Du wirst die Wächter nur einmal sehen. Darum geht es also. Rabbids. Ein mysteriöses, nahezu unbekanntes Reality-Game, das nur vielleicht existiert, mit furchteinflößenden Wächtern, die die Geheimnisse des Spiels bewahren und wer weiß was noch tun, mit unklaren Gewinnen für die Teilnehmer und ebenso unklaren, aber endgültig klingenden Strafen, sollte man gegen die Spielregeln verstoßen. Das könnte erklären, warum meine beste Freundin mir nie von Rabbids erzählt hat. Dass sie dazu recherchiert und es vielleicht sogar gespielt hat. Oder was sie sonst zum Zeitpunkt ihres Verschwindens getrieben haben mag. Auch wenn ich mich in so eine Story verbeißen wollte, seit wir den Relaunch von Public Radio Alliance beschlossen haben, hatte ich bisher nie Zeit, mich methodisch mit Rabbids auseinanderzusetzen und in das Geheimnis dieses potenziell tödlichen ARGs einzutauchen. Ich hatte viel drängendere Sorgen. Ich musste meine Freundin finden. Etwa einen Monat nach Yumikos Verschwinden hegte ich einen ersten Verdacht, dass sie Rabbids spielte. Ich glaube, dass sie bei der Arbeit an ihrem Buch darauf gestoßen ist. In einem Abschnitt schreibt sie, dass immer mehr Menschen beim Spielen eines Computerspiels sterben. Das alles habe ich auch der Polizei erzählt. Die wollten sich das ansehen. Aber schon sehr bald war klar, dass die mir kein Wort geglaubt haben. Deshalb habe ich selbst nachgeforscht. In der Zeit vor Yumikos Verschwinden hat sich mein Leben drastisch geändert. Deshalb habe ich wenig Zeit mit ihr oder mit anderen Freunden verbracht. Der Relaunch von Public Radio Alliance und eine neue Beziehung haben mich völlig in Anspruch genommen. Ich habe eigentlich nonstop gearbeitet und die wenige freie Zeit mit meinem Freund verbracht, der mittlerweile nicht mehr mein Freund ist. Zum großen Teil wegen meiner Konzentration oder Obsession, wie er sagt, darauf, das Rätsel um Yumiko zu lösen.
Für eine von deinen Radio-Stories?
Ein Podcast, ja.
Kennst du Ira Glass?
Du weißt doch, dass ich ihn nicht kenne.
Du kennst Nick Silver und Roman Mars.
Nein, Roman Mars kenne ich nicht.
Roman Coppola?
Das war Harper Billings. Harper und Miko waren lange mit dem Bruder der jeweils anderen zusammen. Was ein wenig seltsam war, aber das ist Stoff für einen anderen Podcast. Ach ja, und bitte nicht wundern. Manchmal kürze ich oder auch andere Leute Yumiko zu Miko ab. Wann hast du Yumiko das letzte Mal gesehen?
Schön, dass du wieder an einer Radiostory arbeitest. Du warst viel fröhlicher, als du Radio gemacht hast.
Danke, aber bleiben wir bei Yumiko.
Ich glaube, es war ein Samstag.
Aha.
Weil das... Oh nein, warte. Wir wollten Game of Thrones zusammen gucken.
Dann war es ein Sonntag.
Ja, war es. Ich glaube, es war ein Sonntag. Ja, doch.
Mhm. Wie wirkte sie auf dich, als du mit ihr gesprochen hast?
Sie schien irgendwie neben sich zu stehen.
Was meinst du damit?
Sie hat sich ständig umgesehen, dauernd aufs Handy geglotzt. Wir saßen auf dem Bett und ihre Knie haben die ganze Zeit wie verrückt auf und ab gewippt.
Aha.
Als hätte sie zu viel Energydrinks getrunken oder so.
Warum war sie deiner Meinung nach so nervös? Hat sie was gesagt?
Nein, nicht, dass ich wüsste. Sie hat sich meine Dauerkarte fürs Naturhistorische Museum geliehen.
Ach.
Was wirklich ein bisschen komisch war.
Hat sie dir gesagt, warum sie ins Museum wollte?
Vielleicht wegen einer bestimmten Ausstellung oder so? Tut mir leid, ich kann mich nicht erinnern. Ich hatte mich an dem Morgen von Carter getrennt, also...
Oh, ja, ich verstehe.
Ja.
Und hast du der Polizei von dem Museum erzählt?
Ja, klar.
Haben sie es überprüft?
Ich schätze schon, aber die haben mir ja nicht laufend ihre Fortschritte gemeldet.
Okay, danke, Harper.
Pass auf dich auf, Carly Parker.
Moment noch.
Ja?
Weißt du, ob Adam und Marco in ihrem Haus in Birch Bay sind?
Ich glaube, das ist gerade vermietet. Wieso? Du und Adam, ihr hört doch ständig voneinander, oder?
Naja, je mehr Zeit vergeht, desto schwerer fällt es ihm, über sie zu sprechen.
Ja, kann ich mir vorstellen.
Ich habe das Gefühl, dass er immer schlechter damit zurechtkommt.
Der arme Adam.
Ja.
Fährst du zu ihm hoch?
Mhm, ich denke schon. Ich würde mir gern Mikos Computer ansehen.
Und den soll Adam haben?
Er ist doch ihr Bruder.
Ich würde eher sagen, dass alles bei ihren Eltern ist.
Glaube ich nicht. Die sind völlig am Boden zerstört. Immer noch. Adam hat alles in die Hand genommen.
Richte ihm Grüße von mir aus.
Mhm. Klar. Mach ich.
Viel Glück.
Danke. Adam ist Yumikos jüngerer Bruder. Er ist mit Marco verheiratet. Das ist ein echt netter Kerl. Und ich bin schuld, weil ich eine Jane Austen-Eingebung hatte und einfach wusste, dass ich die beiden einander vorstellen muss. Sie veranstalten regelmäßig tolle Partys zum Cinco de Mayo und der Sommersonnenwende. Yumiko und ich hatten letztes Jahr einen Riesenspaß auf der Midsommerfeier ihres Bruders. Wie Harper sagen würde, es war phänomenal. Verständlicherweise hat Adam das Verschwinden seiner Schwester sehr mitgenommen. Es hat sich herausgestellt, dass er tatsächlich Yumikos Computer hat. Er hatte ihn der Polizei in der Nacht ihres Verschwindens überlassen. Und als er ihn zurückbekam, war die Festplatte gelöscht oder kaputt. Bei der Polizei sagte man, der Computer hätte problemlos funktioniert, als sie ihn aus der Asservatenkammer geholt haben. Sie hätten jedoch keine Hinweise oder E-Mails gefunden, die mit Yumikos Verschwinden in Zusammenhang stehen könnten. Adam hat eine Beschwerde eingereicht. Aber es lässt sich nicht beweisen, dass der Computer von der Polizei beschädigt wurde. Ich habe Adam gefragt, ob die Polizei überhaupt etwas gemacht hat. Er sagte mir, dass die Detectives die Cloud überprüft hätten und es so aussehe, als hätte Yumiko oder jemand anders den Großteil ihrer Daten gelöscht. Adam hat mir das Passwort und den Benutzernamen des Laptops gegeben. Die Zugangsdaten hatte er von der Polizei bekommen. Ich habe mich über meinen Computer in Yumikos Account eingeloggt und konnte etwas in einer Art Dropbox finden. Einem Programm, das ich auf Yumikos Bitte hin installiert hatte, weil der Entwickler ein Freund von ihr war. Es funktionierte nach demselben System wie Dropbox, war aber längst nicht so verbreitet. In Yumikos Account lag ein PDF, eine gescannte Seite aus einem Notizbuch. Ich werde es auf die Zusatzmaterialseite der Webseite hochladen. Adam hat mir später erzählt, dass die Polizei das PDF auch gefunden hat, aber für unwichtig oder unsinnig hielt. Die Datei hieß Notizen zu Hazel. Am oberen Rand stand in Großbuchstaben das Wort Hazel. Darunter waren einige Sätze in Listenform notiert. Ich lese sie der Reihe nach vor. Erstens, ist das Spiel verantwortlich für E's Tod? Zweitens, Hazel ist höchstwahrscheinlich weiblich. Dann in Klammern über Fortune und den Oxford-Kontakt. Drittens, Hazel hätte beinahe 8 gewonnen und ist dann verschwunden. Viertens, H, was vermutlich für Hazel steht, wusste alles zu 7 und so ziemlich alles, was mit R zusammenhängt. R steht wahrscheinlich für Rabbits. Die römischen Ziffern 7 und 8 beziehen sich auf die beiden früheren Spielrunden. Und dann noch eine seltsame Frage am Ende der Seite. Kannte Hazel Byron Price? Ich habe keine Ahnung, wer E sein könnte, aber Hazel war oder ist angeblich eine legendäre Rabbit-Spielerin, die unerklärlicherweise ausgestiegen ist, kurz bevor sie, oder vielleicht ist Hazel auch ein Er, 8 gewonnen hätte. Sehr viel mehr habe ich noch nicht über Hazel herausgefunden, aber ich bleibe dran. Und wer war Byron Price? Hier hatte ich sehr viel mehr Glück. Byron Price war ein Verleger. 1982 hat er ein Buch namens The Secret veröffentlicht. Wenn man die Rätsel darin löste, winkten echte Belohnungen. Price reiste zu 12 besonderen Orten in Nordamerika und vergrub 12 Keramikschatullen, von denen jede einen kleinen Schlüssel enthielt, den Schatzsucher gegen einen von 12 Edelsteinen eintauschen konnten. Doch wie sollte man die versteckten Schatullen finden? Dazu musste man 12 Bilder 12 Versen zuordnen, das sich daraus ergebende Rätsel lösen und dann den Schatz ausgraben. Total einfach, oder? Price ging offensichtlich davon aus, dass alles ganz einfach war und deutete an, dass er seiner Einschätzung nach die 12 Edelsteine innerhalb von 1 oder 2 Wochen überreicht haben würde. Er lag etwas daneben mit seiner Voraussage, denn tatsächlich wurden nur 2 der 12 Verstecke je gefunden. Die erste Keramikschatulle, die im Grand Park in Chicago vergraben war, wurde 1983 von einer Gruppe von Studenten entdeckt. Die zweite wurde erst 2004 von 2 Mitgliedern eines Online-Forums gefunden, das sich der Schatzsuche in der echten Welt verschrieben hatte. Als ich Byron Price anrufen und ihn fragen wollte, warum sein Name in einem Dokument zusammen mit Hazel auftaucht, stellte sich heraus, dass er 2005 bei einem Autounfall ums Leben gekommen war. Er hat keine Informationen hinterlassen, wo die restlichen 10 Schatullen versteckt sein könnten. Die Suche nach Price' mysteriösen Schätzen hält bis heute an. Auch wenn Price' Witwe in zahlreichen Interviews erklärt hat, dass die Edelsteine, die auf zusammen über $10,000 geschätzt worden waren, längst verkauft waren. Wer jetzt die übrigen Rätsel löst, kriegt außer der Dose mit dem Schlüssel nichts. Vielleicht kann er noch ein bisschen mit dem Fund angeben, aber das war's. Die 12 Bilder, die Price in sein Buch aufgenommen hat, zeigen alle Fantasy-Motive. Jedes Bild ist außerdem einem Monat zugeordnet, dem Geburtsstein des jeweiligen Monats und der Geburtsblume. Jeder Vers beschreibt das Versteck der entsprechenden Schatulle, doch solange man nicht weiß, welches Gedicht zu welchem Bild gehört, kommt man nicht weiter. Ich beschäftige mich jetzt schon eine ganze Weile damit und es macht hochgradig süchtig, ist aber auch unglaublich frustrierend. Es scheint so viele verschiedene Möglichkeiten zu geben, alles miteinander zu kombinieren. Die Steine, die Bilder, die Blume, das ist doch verrückt. Was bedeutet es also, dass Byron Price' Name in einem Satz mit Hazel erwähnt wurde? Die Recherche im normalen Internet ergab nichts, aber im Darknet wurde ich fündig. Ich habe einen Text in einem Kommentarthread unter einer beschädigten Bildverknüpfung gefunden. Ich musste also ohne das Bild auskommen, aber die beiden Kommentare waren ziemlich interessant. Der erste war eine Frage, die aus nur einem Wort bestand. Hazel und ein Fragezeichen. Vielleicht hatte das Bild also Hazel gezeigt. Eine Theorie, die auch der zweite Kommentator zu vertreten schien, denn er hatte geschrieben: Hazel arbeitet mit B. Price an einer CD. Byron Roman Price war ein Visionär in Sachen neuer Technologie und Bücher. Er war einer der Ersten, der sowohl CDs als auch E-Books veröffentlicht hat. Er gewann 1985 sogar einen Grammy für sein Hörbuch The Words of Gandhi. Ich konnte leider keinen Kontakt zu seiner Witwe aufnehmen, um von ihr eventuell mehr über eine mögliche Zusammenarbeit mit einer oder einem Hazel zu erfahren oder überhaupt irgendetwas zu dem Thema. Aber ich habe jemanden aufgestöbert, der kurz vor Price' Tod mit ihm an einem Projekt gearbeitet hat. Sein Name ist Conrad Evans. Es gibt ein Bild von Evans, wie er auf einer Konferenz neben Price steht, ein Jackett mit Blaupausenmuster trägt und große Kopfhörer in der Hand hält. Die beiden sehen wie ein gutes Team aus. Die Art Wissenschaftler, denen man zutraut, etwas richtig Cooles zu entdecken oder zu erfinden.
Hallo, spreche ich mit Mrs. Parker?
Miss Parker, aber sagen Sie ruhig Carly. Vielen Dank, dass Sie zurückrufen.
Das mache ich doch gern.
Also, wie ich ja schon in meiner Nachricht erwähnt habe, ist meine Freundin verschwunden.
Ja, es tut mir sehr leid, das zu hören.
Danke. Ich habe nicht viele Anhaltspunkte, deshalb forsche ich gerade in alle Richtungen.
Verstehe ich.
Und so bin ich dann auf Byron Price und jemanden namens Hazel gestoßen.
Hazel?
Ja.
Ich erinnere mich an niemanden namens Hazel.
Oh. Wenn ich es richtig verstanden habe, haben Sie mit Byron vor seinem Tod zusammengearbeitet?
Ja. Ja, wir haben an einer Reihe von Hörbüchern mit Spoken-Words-Vorträgen gearbeitet und...
Und erinnern Sie sich, ob er mal jemanden namens Hazel erwähnt hat?
Ja, vielleicht. Ich weiß es nicht. Also, es ist sehr lange her.
Natürlich. Erinnern Sie sich, ob er mal das Wort Rabbits erwähnt hat?
Ja, vielleicht hat er das, vielleicht auch Hazel. Hören Sie, ich will mich nicht zu weit reinziehen lassen, okay? Es ist...
Verstehe ich.
Ich meine, die hören uns doch die ganze Zeit zu.
Die?
Na, Sie wissen schon, Satelliten, NSA, CIA, das ganze Programm.
Ach so, tut mir leid. Also, nur damit ich es richtig verstanden habe. Sie können sich weder an Hazel... noch an Rabbits erinnern?
Nein. Nein, tut mir leid.
Das ist kein Problem. Wenn Ihnen sonst noch was einfällt zu Byron oder Hazel oder...
Ja, also wenn mir noch was einfällt, dann rufe ich an.
Ja, danke.
Kein Problem.
Vielen Dank für Ihre Zeit.
Ja, auf Wiederhören. Hm.
Das war also Conrad Evans. Byron Price war eine interessante Gestalt, aber ich war immer noch keinen Schritt weiter, die mysteriöse Person Hazel oder Yumiko zu finden. Ich ging zurück ins Studio, um mich zu sammeln. Ich recherchierte gerade zu Rabbits Runde 9, als ein Instant-Messenger-Fenster aufploppte. Das Programm nannte sich CatChat und zeigte ein 8-Bit-Bild einer lächelnden Katze. Aber ich hatte diesen Messenger nie installiert und trotzdem erschien das Chatfenster auf meinem Laptop-Bildschirm. Jemand namens Concernicus Jones hatte mir eine Nachricht sowie ein Foto geschickt. Der Text lautete: Ist sie das? Das Bild zeigte eine halbnackte junge Frau. Ihr Gesicht war abgeschnitten. Sie trug ein Männerhemd und hob es aufreizend hoch, um die Unterseite ihres Hinterns zu entblößen. Dabei war sie einem großen Fenster mit durchsichtigen Vorhängen zugewandt, wahrscheinlich in einem Hotelzimmer. Es könnte Yumiko sein. Die Hautfarbe war ähnlich, aber ich war mir nicht sicher. Ich tat also, was jeder moderne investigative Journalist mit einem Bild tun würde. Ich jagte es durch die Google-Bildersuche. Und erzielte einen Treffer, der zu einer Escort-Service-Webseite führte, wo ich noch mehr Bilder fand. Insgesamt waren es 4 Fotos. Das eine aus dem Hotelzimmer, ein anderes zeigte einen Blick in ein Dekolleté. Die Frau trug dasselbe Männerhemd und drückte lasziv ihre Brüste zusammen. Auf dem 3. Bild saß die Frau auf einem Stuhl und sah zur Kamera zurück. Auch hier war das Gesicht abgeschnitten. Ihr Oberkörper war nackt. Und sie hielt ihre linke Brust mit der rechten Hand. Das vierte Bild brachte mir dann Klarheit. Die junge Frau lag auf einem wunderschönen Bett, wahrscheinlich in derselben teuren Hotelsuite wie auf dem Bild mit dem Vorhang. Ihre Füße, Beine und Oberschenkel waren im Fokus. Mein Blick fiel sofort auf ihren rechten Oberschenkel, wo die untere Hälfte eines Tattoos zu sehen war. Wenn man es nicht kannte, wusste man nicht, was es darstellte. Doch ich hatte es mit eigenen Augen gesehen. Es war ein Satz, in kursiver Schrift gestochen. Love is the every only God. Ein Zitat aus einem Gedicht von E.E. Cummings. Die Frau auf dem Bett war tatsächlich Yumiko. In der nächsten Folge erzähle ich euch, wie Yumiko und viele andere in das Spiel hineingezogen wurden. Ach ja, und in dieser Episode ging es unter anderem um Orson Welles. Ich nehme an, ihr kennt War of the Worlds. Wenn nicht, solltet ihr das unbedingt nachholen. Das ist echt ein großes Stück der Mediengeschichte. Ihr könnt es als Download, CD oder sogar stilecht auf Schallplatte hören. Es ist im Programm des Hörverlags erschienen. Ihr hört Rabbits. Ich bin Carly Parker. Schaut vorbei auf www.hörverlag-serials.de und vergesst nicht, diesen Podcast zu abonnieren, damit ihr keine Folge verpasst. Wir hören uns wieder. Passt auf euch auf. Wenn euch Rabbits gefällt, werdet ihr auch von unseren anderen Hörverlag-Serials begeistert sein. Der Abgrund ist eine Thriller-Serie von Melanie Rabe, der Autorin, die mit Büchern wie Die Falle oder Die Wahrheit großartige Bestseller hatte. Es geht um eine Gruppe von Freunden in einem einsamen Ferienhaus, um eine alte Schuld und eine geheimnisvolle Fremde. Psychospannung in Serie also. Ganz anders ist Fremdgänger, ein Fiction-Podcast in 8 Folgen. Darin geht Pia wie viele andere für den Klimaschutz auf die Straße. Doch ihre wahre Identität muss unbedingt geheim bleiben. Ihr findet die Hörverlag-Serials überall dort, wo ihr Rabbits hört. Dafür an dieser Stelle vielen Dank. Wir freuen uns sehr über eine Bewertung auf iTunes, Spotify oder wo auch immer ihr Podcasts abonniert. Eure Kommentare sind wirklich interessant für uns und für alle anderen, damit sie Rabbits in den Charts entdecken und ihr Denken um ein paar Dimensionen erweitern können.
Rabbits ist ein Original-Podcast von Public Radio Alliance. Copyright by Terry Miles 2019. Die deutschsprachige Produktion präsentiert euch der Hörverlag. Übersetzung Sabine Thiele. Aufnahme, Mischung und Schnitt Henrik Cordes und Tommy Schneefuß. Sound of Snow, Berlin. Regie David Nathan. Mit den Stimmen von Marie Bierstedt, Timo Niesner, Norman Matt, Vanja Gerig, David Nathan, Bernd Rumpf, Ulrike Stürzbecher, Cornelia Meinhardt, Felix Spieß, Bianca Kral, Tobias Kluckert, Ozan Ünal, Peter Flechtner, Tobias Müller, Katharina Stüber, Nico Sablik, Martin Kautz, Michael Pahn, Peter Lonzek, Wolfgang Wagner, Stefan Krause, Olaf Reichmann, Marcel Collet, Konrad Bösherz, Yvonne Greizke, Maria Koschny, Luise Helm, Marius Klaren, Erich Reuker, Bernd Vollbrecht und Katlin Gavlich.